Deutschlandfunk. Hintergrund.
Der Europäische Betriebsrat. Auf dem Weg zu echter Mitbestimmung? Eine Sendung von Katharina Peetz.
Durch die große Fensterfront ihres Büros kann Maren Jonzig das weitläufige Gelände mit der modernen Architektur des Hauptquartiers von ThyssenKrupp überblicken. Normalerweise verbringt sie viel Zeit am Dortmunder Standort des Industriekonzerns. Heute empfängt sie hier in ihrem Büro in Essen. An Maren Jonzigs Bürotür hängt ein Schild mit der Aufschrift EBR-Vorsitzende. Die Abkürzung steht für Europäischer Betriebsrat.
Der Europäische Betriebsrat ist anzuhören, wenn es um Angelegenheiten geht, die dann eben Standorte in Europa betreffen. Und das ist halt wichtig bei so einem Konzern wie ThyssenKrupp mit so vielen Standorten, wie ich jetzt gesagt habe, auch im Ausland, muss man eben dann als EBR dafür auch einstehen.
Information und Konsultation. Darauf beschränken sich die Rechte eines europäischen Betriebsrates. Das Gremium muss zum Beispiel informiert werden, wenn an einem europäischen Standort Stellen abgebaut oder Produktionen verlagert werden sollen. Auch mit Themen wie Gesundheitsschutz befasst sich der EBR. Anders als bei nationalen Betriebsräten in Deutschland ist aber keine Mitbestimmung vorgesehen. Das heißt, nichts hängt von ihrer Zustimmung ab. Gegründet werden können europäische Betriebsräte in Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden, die in mindestens 2 europäischen Ländern Standorte betreiben und dort jeweils mindestens 150 Beschäftigte haben. Etwa 1.200 europäische Betriebsräte gibt es schätzungsweise in Europa, vor allem in börsennotierten Unternehmen, die meisten in Konzernen mit Hauptsitz in Deutschland. Beim Industriekonzern ThyssenKrupp setzt sich der Europäische Betriebsrat aus 66 Mitgliedern zusammen. Die überwiegende Mehrzahl kommt aus Deutschland, wo der Ruhrkonzern seinen Hauptsitz hat. Insgesamt sind aber Menschen aus 11 Ländern im Gremium vertreten. Von Frankreich, Rumänien und Ungarn bis hin zu Liechtenstein und Großbritannien, obwohl letztere nicht zur EU gehören. Ingenieurin Maren Jonzig hat schon früh gemerkt, dass sie sich für die Rechte von ausländischen Kolleginnen und Kollegen stark machen will.
Ich habe in Teams gearbeitet mit Kollegen aus Indien, aus Ägypten und eben auch aus Thailand, wo wir halt unsere Engineering-Standorte haben, und habe das gemerkt, welche Probleme die Leute haben, wenn die bei uns arbeiten in Deutschland, und auch wie die zum Teil mit falschen Informationen von ihren eigenen Personalabteilungen versorgt wurden und dadurch echt Probleme am Standort gekriegt haben in Bezug auf Heimreisen oder auch auf Entgelt und sowas. Und solche Ungerechtigkeiten, die gehen mir mal voll gegen Strich.
Als Vorsitzende des Europäischen Betriebsrates bei ThyssenKrupp setzt sich Maren Jonzig nun vor allem für die Mitarbeitenden an Standorten im europäischen Ausland ein. Sie sorgt dafür, dass diese den gleichen Zugang zu Informationen über ihre Rechte und geplante Veränderungen im Konzern erhalten. Jonzig erzählt von einem Beispiel aus der Praxis. Als vor knapp 2 Jahren der Verkauf des Edelstahlwerks AST in Italien bevorstand, hielt der EBR die Vertreterin vor Ort auf dem Laufenden über die Ankündigungen der Konzernzentrale.
Dann sind eben sozusagen dann morgens um 7 oder auch manchmal zu sehr unchristlichen Zeiten auch am Abend dann noch Termine eingestellt worden und haben stattgefunden, in denen man eben die Details ihr mitgeteilt hat, sodass sie immer einen Vorsprung hatte gegenüber der Presse, sodass sie dann auch ihren Mitarbeitern sagen konnte und ihren Kollegen, passt auf, das und das ist geplant und das sind die Ziele.
Europäische Betriebsräte sind die Antwort auf die zunehmende Europäisierung der Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten. Luitpold Rampelshammer leitet die Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt an der Universität des Saarlands, eine Schnittstelle zwischen Hochschule und Gewerkschaften bzw. Interessenvertretung von Arbeitnehmenden. Der Soziologe hat unter anderem zu europäischen Betriebsräten in der Automobilindustrie geforscht. Die Idee solcher Gremien kam schon in den 70er und 80er Jahren im Rahmen der zunehmenden Internationalisierung von Unternehmen auf, erklärt er. Doch bis Anfang der 90er Jahre erschwerten die europäischen Verträge die Einrichtung solcher Gremien.
Auf regulatorischer Ebene war das schwierig, weil bis zum Maastricht-Vertrag waren ja alle diese Punkte Unterlagen der Einstimmigkeit. Und Großbritannien und Und Portugal hatten da immer blockiert. Und als dann diese Einstimmigkeit fiel, gab es eine Diskussion um die Umsetzung einer Richtlinie zur Einrichtung von europäischen Betriebsräten.
Unter der britischen Premierministerin Margaret Thatcher hatte die Regierung in Großbritannien in den 80er Jahren die Macht von Gewerkschaften und Arbeitnehmendenvertretungen geschwächt. 1994 konnte die Richtlinie dann aber in Kraft treten und wurde in den folgenden Jahren in nationales Recht umgesetzt. Ein Großteil der heute existierenden europäischen Betriebsräte wurde in dieser Anfangszeit gegründet. Auch auf Seiten von deutschen Arbeitnehmenden gab es aber zunächst Vorbehalte. Allerdings aus anderen Gründen, so Luitpold Rampelzammer.
Die Betriebsräte hatten vermutet, es sei ein Riesenaufwand und es würde wenig bringen. Das ist eine typisch deutsche Perspektive, denn ausgehend von den Befugnissen oder Kompetenzen eines deutschen Betriebsrats ist ein europäischer Betriebsrat natürlich jetzt bei Weitem nicht so weitgehend wie jetzt der deutsche Betriebsrat. Aber wenn man sich jetzt Regelungen zum Beispiel in Großbritannien Anfang der 90er ansieht, dann war das ein Riesenschritt für die dortigen Arbeitnehmerinteressenvertretungen, auch mal zusammenzukommen und ihre Probleme zu diskutieren.
Auch Maren Jonzig erlebt in ihrer Arbeit als EBR-Vorsitzende bei ThyssenKrupp die unterschiedlich gewachsenen Strukturen von arbeitnehmenden Vertretungen und auch die Besonderheiten der deutschen Betriebsverfassung. Der Blick ins europäische Ausland und der Austausch im EBR lehrten eine gewisse Demut. Zwar gelten zunächst einheitliche Regeln, zum Beispiel, dass alle Mitglieder des EBR für Sitzungen freigestellt werden. Wie viel Zeit ihnen darüber hinaus für das Engagement im Gremium bleibt, kann sich aber national unterscheiden.
Da muss man dann eben auch manche Deutsche einfangen und sagen, nimm mal ein bisschen Rücksicht, dass du hier so schön lebst und alles super hast, ist für andere eben nicht selbstverständlich. Und dann erkenn das mal an, was der da macht. Der macht das nämlich zum Teil in seiner Freizeit und du bist dafür freigestellt, ne? Da ist das ein anderer Stellenwert und dann kommt da auch ein besseres Miteinander hin, als wenn einer sagt, ja, wieso macht er denn so wenig? Ja, er hat auch nur wenig Zeit vielleicht, ne?
Wie unterschiedlich das kulturelle Verständnis von Mitbestimmung und Interessenvertretung sein kann, hat Luitpold Rampelzammer auch beobachtet, als er für seine Untersuchungen EBR-Sitzungen in der Automobilbranche begleitete.
Da gab es diese Fälle, da haben die Deutschen erzählt, also was denn laut Mitbestimmung alles möglich ist und was wir denn hier mit unserem Mitbestimmungsgesetz alles erreichen können. Und man hat bei den französischen Delegierten zum Beispiel gesehen, dass die mit den Augen gedreht haben und die konnten das Wort Mitbestimmung kaum noch irgendwie hören. Und als dann die Franzosen dran waren, gab es so einen Aufschrei, man muss zur sozialen Aktion greifen, man muss in die Handlungen kommen, man muss auf die Straße gehen, man muss irgendwelche Reifen anzünden.
Mitbestimmung im eigentlichen Sinne ist für EBRs ohnehin nicht vorgesehen. Trotzdem gibt es Unterschiede, wie stark sie involviert sind. Das hängt vor allem von den jeweiligen Vereinbarungen im Unternehmen ab. Bei ThyssenKrupp kommt der EBR beispielsweise zweimal im Jahr zu einer großen Sitzung zusammen, bei der die Konzernleitung über Geschäftszahlen und Vorhaben informiert. Hinzu kommen Präsidiumssitzungen und Workshops. In der europäischen Richtlinie ist nur eine Sitzung pro Jahr festgeschrieben. Maren Jonzig ist zufrieden mit der Zusammenarbeit und Unterstützung durch die Unternehmensleitung.
Natürlich ist man von dem guten Willen abhängig, aber hier bei ThyssenKrupp ist es schon so, dass der existiert. Und das ist schon mal gut. Ich bin jetzt nicht so groß, also manchmal muss man sich in dieser Männerriege dann mal auch auf die Zehenspitzen stellen und mal winken. Hallo, wir sind hier auch noch, ne? Und bitte nicht vergessen.
Wenige EBRs, schätzungsweise 3%, sind sogar anerkannte Verhandlungspartner des Managements und haben weitergehende Befugnisse eingeräumt bekommen, erklärt Soziologe Rampelzammer. Die Regel sehe aber anders aus.
Der weitaus größte Teil, die wurden in der Literatur so als symbolische europäische Betriebsräte benannt, die reduzieren sich darauf, einmal im Jahr zusammenzukommen, vom Unternehmensmanagement die Zahlen vorgelegt zu bekommen und vielleicht eine Diskussion darüber zu haben.
Vier Faktoren sind bei der Frage nach der Wirkmächtigkeit eines EBRs relevant, erläutert Rampelzammer. Erstens, die Struktur des Unternehmens, also auf wie viele Standorte es verteilt ist. Zweitens die vorherrschende Mitbestimmungskultur. In Deutschland ist sie vom Modell der sozialen Marktwirtschaft geprägt, in der Mitbestimmung eine entscheidende Rolle spielt. Drittens die jeweilige Unternehmenskultur, die sich entwickelt hat. Und viertens, wie verbreitet der europäische Gedanke im Unternehmen ist.
Wir haben halt schon festgestellt, dort, wo die Produktion relativ verteilt ist, also wo es auch eine günstige Trajectory gibt, also jetzt so eine Zusammenarbeitsphilosophie und wo es Akteure gibt, die jetzt europäisch denken, dort sind die EBRs wirkmächtiger in der Regel.
Das Europäische Gewerkschaftsinstitut ETUI hat 2018 europäische Betriebsräte zu ihrer Arbeit und Beteiligung befragt. Demnach sagte nur eines von 5 EBR-Mitgliedern, es werde informiert, bevor wichtige Unternehmensentscheidungen getroffen würden. 2009 war die EU-Richtlinie von 1994 reformiert worden. Trotzdem gäbe es noch einige Unklarheiten bezüglich der Zuständigkeit von EBRs, sagt der Soziologe Luitpold Rampelzammer.
Der Europäische Betriebsrat hat ja nur die Befugnis, informiert und konsultiert zu werden bei länderübergreifenden Themen, also die mindestens 2 Standorte betreffen. So, jetzt ist natürlich das eine ganz schwierige Frage, wenn ein Standort geschlossen wird, hat es nicht auch länderübergreifende Aspekte? So, weil dann ja Produktion verschoben wird in andere Länder. Und da gibt es ein ganz großes Problem, dass das nicht ganz genau geklärt ist, was ist länderübergreifend, also transnational.
Beim US-Autobauer Ford fiel beispielsweise Mitte letzten Jahres die Entscheidung, wo künftig Elektroautos gebaut werden sollen. Zwischen San Luis im Saarland und dem spanischen Standort in Valencia. Hier erfuhr der EBR wenige Stunden vor der offiziellen Verkündung, dass sich Valencia durchgesetzt hatte. Genauer zu definieren, welche Informationen der EBR erhalten muss und seine Wirksamkeit zu erhöhen, das hat sich Dennis Rathke zum Ziel gesetzt.
The resolution as a whole as amended. It's a roll call vote. The vote is open.
Anfang Februar stimmte das EU-Parlament über einen sogenannten legislativen Initiativbericht des CDU-Europa-Abgeordneten Rathke ab, in dem die EU-Kommission aufgefordert wird, die europäische Richtlinie zu überarbeiten.
So adopted with the required majority.
Der Anflug eines Lächelns ist auf Dennis Rathkes Gesicht zu erkennen. Seine Änderungsvorschläge für die bisherige EU-Richtlinie wurden vom Parlament angenommen. Im Videointerview erklärt der frühere Gewerkschaftssekretär bei der Industriegewerkschaft IGBCE, warum er die Reform für nötig hält.
Wo wir Anfang der 90er Jahre eine zarte Entwicklung hatten, dass Managemententscheidungen europäischer werden, muss man sagen, heute sind ja fast nationale Entscheidungen die Ausnahme, sondern wir haben eine absolute Europäisierung und Internationalisierung von Managemententscheidungen. Und deswegen geht es mir einfach auch darum zu sagen, wir müssen jetzt mit der europäischen Mitbestimmung dann auch den nächsten Schritt gehen und dafür Sorge tragen, dass Betriebsräte, dass die Mitbestimmungsseite zumindest auch eine Chance hat, mit dieser Entwicklung auch Schritt zu halten.
Auch der Europäische Gewerkschaftsbund spricht sich für eine Reform der Richtlinie aus. Dessen Bundessekretärin Isabel Schömann nannte die bisherige Richtlinie in einer Erklärung einen zahnlosen Tiger. Machtlos sei der EBR aber nicht, findet der Europaabgeordnete Dennis Rathke.
Natürlich geht es auch immer darum, die richtige Balance zu finden zwischen den nationalen Betriebsräten auf der einen Seite und dem Europabetriebsrat auf der anderen Seite. Wir wollen ja keine Superinstanz schaffen, die den nationalen Gremien übergeordnet ist, auch von den Kompetenzen her. Aber wenn Sie sagen, einflusslos oder machtlos, das sehe ich anders. Weil ich sag mal, es geht ja gerade auch darum, bei den Informationsrechten dafür zu sorgen, dass wir sicherstellen können, eine frühzeitige Information der europäischen Mitbestimmungsebene und auch den Betriebsräten damit auch die Gelegenheit zu geben, sich frühzeitig zu koordinieren, auch sicherzustellen, dass man nicht gegeneinander ausgespielt wird.
Das Europaparlament schlägt deshalb eine Vielzahl an Änderungen vor. So sollen die Strafen bei Verstoß gegen die Rechte des EBRs erhöht werden. Bislang lagen die, je nach Mitgliedsstaat, zwischen 23 und maximal rund 190.000 Euro. In vielen Fällen wurden aber eher nur einige tausend Euro fällig. Das Europaparlament plädiert nun dafür, den Bußgeldkatalog an den der Datenschutzgrundverordnung anzupassen. Das hieße, 2% des globalen Jahresumsatzes bei unabsichtlichem Verstoß, 4% bei absichtlichem. Außerdem soll der sogenannte einstweilige Rechtsschutz eingeführt werden. Damit könnten EBRs Vorhaben der Unternehmensleitung stoppen, bis sie vorschriftsgemäß informiert und angehört wurden. Für Arbeitgebervertreter gehen die Pläne für die Reform der EU-Richtlinie viel zu weit. Sie fürchten, dass europäische Betriebsräte anders als bislang zu Gremien der echten Mitbestimmung werden und sorgen sich um die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen. Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer des deutschen Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, findet:
Es geht hier eigentlich, wenn man ehrlich ist, um knackige Mitbestimmung. Warum? Weil es so angelegt ist, dass es einen einstweiligen Rechtsschutz gibt, eine Verfügung gegen Unternehmensentscheidungen, weil es eine extrem hohe Bußgeldbewährung jetzt geben soll, 4% des Weltumsatzes, das sind Milliardenbeträge, weil man auch an vielen anderen Stellen ordentlich draufsattelt. Und das ist mit dem Sinn und Zweck der EBA-Richtlinie eigentlich nicht vereinbar und entspricht auch bei weitem nicht der Kultur der Mitbestimmung in anderen EU-Mitgliedstaaten. Ich bin ziemlich sicher, dass wenn die nationalen Staaten sich das anschauen, werden sie feststellen, dass sie hier eine ganz andere Mitbestimmungskultur exportiert bekommen. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert.
Für den Parlamentarier Radke geht es um die Durchsetzung der bestehenden Rechte. Dazu gehöre auch der Zugang zur Justiz. Er verweist auf ein aktuelles Beispiel aus Finnland, wo der Europäische Betriebsrat bei Nokia seit 2 Jahren nach einem Weg zu Gericht suche.
Bei uns ist sozusagen klar, an wen man sich wendet, wenn es ein rechtliches Problem gibt zwischen Betriebsrat und Management. In Finnland beispielsweise müssen Sie sich als Betriebsrat an die Polizei wenden mit einem solchen Problem. Und ich meine, das kann ja nicht richtig sein, dass wir die Menschen vom Pontius zu Pilatus schicken, im guten Glauben oder in der guten Hoffnung. Irgendwann wird sich schon ein Gericht für zuständig erklären für diesen Fall. Das ist aus meiner Sicht untragbar und sicherlich eines der prominentesten Beispiele der jüngsten Vergangenheit.
Auch die Begriffe Transnationalität und Geschäftsgeheimnis sollen genauer definiert werden, um klar zu regeln, auf welche Informationen der EBR ein Anrecht hat. Für den Gesamtmetall-Geschäftsführer Oliver Zander droht die geplante Reform, das Miteinander mit den Arbeitgebern und das bislang positive Image von europäischen Betriebsräten zu gefährden.
Positiv besetzt ist, dass man die Möglichkeit hat, durch die Vertreter aus den einzelnen Standorten oder mit den Vertretern aus den einzelnen Standorten Dinge zumindest zu diskutieren, sie zu informieren. Das ist was Positives. Konsultation ist positiv. Aber so wie das hier vorgeschlagen wird, sind das reine Mitbestimmungsrechte.
Wie es mit den Regeln für europäische Betriebsräte weitergeht, entscheidet sich bis Ende des Jahres. Bis dahin will die EU-Kommission nach der Konsultation der Sozialpartner, also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, einen Vorschlag zur Reform der Richtlinie vorlegen. Dann wird sich zeigen, ob die europäischen Betriebsräte in transnationalen Unternehmen ein paar mehr Zähne bekommen.
Das war der Hintergrund. Der Europäische Betriebsrat. Auf dem Weg zu echter Mitbestimmung? Eine Sendung von Katharina Peetz. Redaktion Nina Vogt.